Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Neben mir sitzt Christoph Petersen, unser Chefkritiker. Hallo Christoph.
Guten Morgen, Sebastian.
Und wir reden heute über den neuen Spike Lee-Film Da Five Bloods, dessen Kritik du mal ausnahmsweise nicht geschrieben hast, Christoph, sondern tatsächlich war es unser Kollege Björn Becher, der leider im Urlaub ist. Sonst hätten wir natürlich sofort hier mit in den Podcast gesetzt, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber gut, wir haben den Film ja gesehen.
Es ist einiges schade, weil was ich jetzt vor allen Dingen schade finde, gerade nachdem ich ihn gesehen habe, der Film war ja für Cannes schon bestätigt, weil Spike Lee auch Präsident werden sollte, der Jury, und ich hätte den sehr, sehr gerne auf einer sehr, sehr großen Leinwand gesehen.
Das stimmt, ja, das ist definitiv so ein Film, wo ich mir gedacht habe, mein Fernseher ist zu klein für diesen Film. Sowas muss auf die große Leinwand.
Ja, also wie gesagt, also Netflix und Cannes hatten sich ja vor 3 Jahren richtig gezofft. Und dann hieß es, Netflix kommt nie wieder nach Cannes und Cannes will nie wieder Netflix-Film haben. Und jetzt haben sie sich extra für Spike Lee, haben sie sich wieder zusammengerauft und sich geeinigt und so. Und dann fällt Cannes auf wegen Corona-Scheiße.
Ja. Jetzt, wo ich dich hier hab, Christoph, als jemand, der ja, weiß nicht, letztes Jahr 600 Filme geguckt hat, ich weiß nicht, wie viele davon im Kino. Mal, bevor wir über den Film jetzt selbst sprechen, wie siehst du diese Entwicklung, dass ja immer mehr und mehr große Filmemacher auch ihre Filme eher auf Netflix bringen statt im Kino?
Für mich persönlich ist das eigentlich relativ egal, weil ich versuche, die wichtigen Netflix-Filme, also was weiß ich, ein Irishman oder jetzt wäre es auch dieser gewesen, schon versuche, die auf der großen Leinwand zu sehen. Und wenn man das wirklich will, dann kann man das in der Regel auch.
Na gut, also, das können ja nicht alle. Also ich meine, ich weiß so gerade so die Leute, die uns vielleicht hören, die irgendwo in irgendwelchen kleineren Städten wohnen, da ist es dann manchmal ja eher schwierig, solche Filme im Kino zu gucken.
Ich bin früher nach Holland gefahren, um Filme im Kino zu sehen, der in Deutschland nicht ins Kino gekommen ist. Also, wenn man wirklich, wirklich will, dann kann man das machen. So, und das geht schon. Und ich meine, es sind halt Filme, die sonst nicht mehr gedreht worden wären wahrscheinlich. Ich würde für diesen Film auch, ich glaube, der hätte im Kino eine schwere Zeit gehabt. Also eine deutlich schwerere Zeit. Spike Lee hat ja mit seinem letzten Film nach einer Durchstrecke mal wieder einen richtigen Hit gehabt. Also nicht nur, weil er einen Oscar gewonnen hat für Black Clansman, für das beste Drehbuch, sondern auch, weil der an der Kinokasse ziemlich gut funktioniert hat. Also dementsprechend, hat er auch finanzielles Oberwasser wieder. Aber bei diesem Film wäre es natürlich unglaublich schwer gewesen, den im Kino zu vermarkten.
Gut, dann reden wir doch mal über diesen Film, der sich da schimpft, Da Five Bloods. Ich hoffe, wir sprechen das cool genug aus, um damit hier irgendwie rüberzukommen.
Ja, und das ist natürlich kein Film, es ist ein, wie es ist immer bei Spike Lee heißt, es ist ein Joint.
Genau,
es ist ein
Joint, das Spike Lee Joint steht ja immer als erstes da. Ja, es geht um, es ist die Geschichte vierer Freunde, alte Vietnam-Veteranen, die nach zig Jahrzehnten die Reise wieder in dieses Land wagen, weil sie zum einen die Überreste ihres damaligen Anführers Norman oder Storming Norman, wie er genannt wird, wiederfinden wollen und damit verbunden eben auch eine Truhe voller Goldbarren, die sie damals halt irgendwie versteckt hatten, um sie dann später wieder herholen zu wollen. Ja, Christoph, dein erster Eindruck zu Da Five Bloods?
Ich glaube, man muss schon dazu sagen, bei diesem Film, die sind alle schwarz. Das spielt schon eine wichtige Rolle, das muss man da schon sagen. Mein erster Eindruck, was heißt mein erster Eindruck? Mein Eindruck überhaupt ist, ich finde den ziemlich gut. Ich finde den nicht so gut, wie Björn in seiner Kritik geschrieben hat. Der hat 4,5 Sterne bei uns. Und er ist anders, als ich erwartet hätte, gerade nach Black Clansman. Er ist eigentlich so ein Spike Lee-Film, wie er ihn so vor 10, 15 Jahren ganz viele am Stück gedreht hat. So viele Filme, die mit Genre spielen, aber die dann nicht wirklich bedienen. Und so ist es hier auch. Also bei Black Clansman ist es ja so, das ist quasi eine 70er-Jahre-Kopffilm mit schwarzem Humor. Und du kannst alles Politische in diesem Film ausblenden und du hast trotzdem eine fantastische Zeit mit dem Film, weil der auch für sich Spaß macht. So. Und von diesem Film hat Spike Lee, ich glaube, relativ absichtlich und bewusst in seiner Karriere relativ wenige gedreht. Und das sind dann natürlich auch die erfolgreichsten, so zum Beispiel Inside Man, das ist mit Abstand sein erfolgreichster Film in seiner Karriere, der ja auch als reiner Genrefilm funktioniert. Und in diesem Film ist er davon wieder weg. Also er nimmt diese klassische Schatz des Sierra Madre Geschichte von der Gruppe von Freunden, die einen Schatz finden und sich dann alle in die Haare kriegen und dann passieren halt ganz viele schlimme Dinge, gerade weil sie das Gold gefunden haben. Und er macht damit aber bewusst nicht viel, sondern kümmert sich um ganz andere Dinge.
Aber fandst du das gut? Also mein Problem ein bisschen bei diesem Film war so, er fängt ja, die ersten 5 Minuten oder so sind ja sehr politische Statements. Also es fängt ja damit an, dass der berühmte Boxer Muhammad Ali erklärt, warum er halt den Kriegsdienst in Vietnam verweigert. Dann wird halt erklärt, wir sehen Bilder auch von Martin Luther King und sowas alles. Da ist so das politische Statement dieses Films sehr, sehr deutlich. So wie schwarze GIs im Krieg halt eigentlich als Kanonenfutter gedient haben und wie halt die Leute, die zu Hause geblieben sind, versucht haben, dagegen anzugehen. Und irgendwann war diese Botschaft für mich gar nicht mehr so der wichtige Punkt des Films. Also es wird dann, wenn die vier dann in Vietnam sind, geht es ja nochmal so ein bisschen darum, auch wie die Vietnamesen selber auf die Amerikaner reagieren. Aber irgendwo hat mir so diese politische Note dann doch so ein bisschen gefehlt, muss ich ehrlich sagen.
Sie ist nicht so kraftvoll wie in Black Klansman. Mhm. Also in Black Klansman am Schluss, wenn er da zu den Wyatts in Charlottesville das ist ja Gänsehaut, ne? Ja. Da habe ich echt im Kino geheult. Und hier ist das alles ein bisschen subtiler, weil ich habe jetzt oft gehört, auch in vielen Kritiken, also nicht Kritiken zum Film, sondern User-Kritiken zum Film, dass da die Message zu dick aufs Brot geschmiert wird. Und ich muss sagen, das habe ich, also gerade für Spike Lee-Verhältnisse fand ich das hier überhaupt nicht, weil dass die Amerikaner ihre schwarzen Soldaten in Vietnam verheizt haben, das ist ja unstrittig so. Ja, okay. Also da braucht man auch keinen großen Punkt machen. Das macht er am Anfang. Relativ klar wischt er das weg und sagt hier, ey, das lief falsch und wir wurden da hier als Kanonenfutter missbraucht und so. Und danach steigt er aber in ganz viele politische Themen ab, die viel, viel komplexer sind. Also dieses ganze Verhältnis von den Schwarzen in Vietnam zu den Einheimischen und wer da gegen wen wie rassistisch ist, das relativiert nicht das, was den Schwarzen angetan wurde, was auch halt leicht hätte passieren können, weil man dann sagt, ja, aber die Schwarzen sind ja auch rassistisch, nur halt gegenüber den Vietnamesen und so weiter. Sondern er lässt das Ganze ziemlich komplex stehen. Die größte Rolle von diesen vier Freunden, die dann nach Amerika gehen, wird von Delroy Lindo gespielt. Und das ist ein glühender Trump-Supporter, der die ganze Zeit so eine rote Make America Great Again Cappy aufhat. Und das sind alles Sachen, da geht er überhaupt nicht platt oder offensichtlich oder so zu, sondern was da an kleinen Themen an der Seite noch angeschnitten wird, das ist total subtil. Deswegen ist es vielleicht auch nicht so kraftvoll, weil das nicht so dick aufs Brot schmiert, sondern eigentlich diese ganzen Sachen, die sich auch nicht so leicht aufklären lassen, einfach so anschneidet und stehen lässt. Also im Gegensatz zu Black Klansman, die man einfach so weggucken kann, ist das hier halt so ein Film, wo man selber als Zuschauer schon, ich sag nicht mitarbeiten, aber wo man selber schon so Sachen mit reinbringen muss. Man muss ein bisschen was über schwarze Geschichte, glaube ich, selber schon wissen, sonst wird's schwierig. Und man muss sich Gedanken darüber machen, warum man mir jetzt bestimmte Bilder in einer bestimmten Verbindung zeigt. Es ist also kein reiner Film, ich habe immer zwei Arten von Filmen, die ich beschreibe. Es gibt einmal die sind wie eine Achterbahn, da setzt du dich rein und der Film sagt dir immer genau, okay, jetzt geht's bergauf, jetzt geht's bergab, jetzt hast du Spaß, jetzt ist Action, was weiß ich. Und dann gibt's die Filme, die dir nur Angebote machen und einfach sagen, okay, ich zeig dir jetzt bestimmte Dinge und dann musst du selber drauf reagieren, ich gebe dir keine Schienen vor. Und da, während Black Klansman eher so ein Achterbahnfilm ist, ist das hier so ein Film, der einfach dir so ganz viele Dinge so hinwirft, die interessant sind, die sich widersprechen, die sich aneinander reiben und du musst dann als Zuschauer halt selbst was draus machen. Und da war einfach unglaublich viel in dem Film.
Ja, das gebe ich dir voll, also dass da viele Themen angesprochen sind, ist außer Frage. Ich glaube auch, dass gerade diese Anfangssequenz, diese 5 Minuten, so quasi die Wissensgrundlage für, was du eben meintest, so dass man sich mit der Geschichte irgendwie so ein bisschen auskennen muss, ist, glaube ich, so diese ersten 5 oder 10 Minuten sind halt einfach so dieses, okay, wenn du wirklich gar nichts weißt, dann hast du hier kurz das Recap zu dem, was du wissen musst. Trotzdem, wie gesagt, manches war mir einfach nicht kräftig genug und dann gab es ja auch noch so viel. Also was ich dann tatsächlich interessanter fand, war so dieses ganze Zusammenspiel unter den vier Veteranen, da ist ja dann auch noch der Sohn von dem einen ist ja auch noch mit dabei, der dann quasi so die neue Generation, die junge Generation irgendwie widerspiegelt und wie er denn tatsächlich, was ich auch erstaunlich fand, war, wie relativ schnell sie eigentlich diesen Goldschatz dann finden und dann die Geschichte ja aber noch weitergeht, eben was du ja auch schon meintest mit diesem Klassiker-Verweis der Schatz von Sierra Madre, wie die sich dann halt so ein bisschen so gegenseitig angehen. Wie fandst du da die Konstellation so, auch von den Darstellern?
Also die Darsteller fand ich alle fantastisch. Delroy Lindo spielt unglaublich. Ja, das heißt, es soll mal Samuel Jackson für die Rolle im Gespräch, das wäre voll nach hinten losgegangen, weil da ist der die Persönlichkeit zu stark.
Ja, genau.
Und Delroy Lindo kann da diese ganzen Brüche, also der spielt diesen Trump-Fan. Mhm. Das ist einfach eine unglaublich faszinierende Rolle. Und ich finde, meine Entdeckung des Films war Jonathan Majors, der den Sohn David spielt. Mhm. Das war unglaublich. Ja. Also er hat auch eine der größten Indie-Entdeckungen der letzten Jahre, die ich noch nicht gesehen habe und die ich unbedingt nachholen muss, da spielt er die Hauptrolle, The Last Black Man in San Francisco. Und also das wird ein Star und der ist einfach fantastisch. Also die Schauspieler sind super. Es ist aber auch so, dass das psychologische Moment, glaube ich, auch, da ist es genauso wie beim Rest des Films, da interessiert sich Lee in diesem Fall weniger für den Genre-Aspekt. Also dieses Ganze, warum sich da wer gegen wen wendet und welche Twists kommen und wer wen übers Ohr haut und wenn dann auf einmal Böse auftauchen und so. Das ist alles, obwohl der Film 2,5 Stunden lang ist, nicht so vorbereitet, wie man das in einem reinen Genrefilm erwarten würde, sondern das ist alles ein bisschen, da bedient er sich halt der Genre-Tropes und geht davon aus, dass der Zuschauer sich den Rest schon denkt. Und er konzentriert sich halt wirklich über dieses Zusammenspiel von Schuld und Wut und wie sich das über die Generation weiter erzählt und diese Verbindung, da geht er ganz tief rein. Ja. Und wie das geschauspielert ist, das finde ich fantastisch.
Ja, und da finde ich es tatsächlich auch, du hast ihn ja schon angesprochen, den Delroy Lindo, weil sein Charakter ist ja noch, es ist sein Sohn, der mit dabei ist. Gleichzeitig ist er ja auch derjenige, der so eine ganz besondere Verbindung zu diesem Storming Norman hat, also Chadwick Boseman, dessen Überreste sie ja suchen. Ich werde jetzt spoilern später im Verlaufe des Films noch, deswegen will ich hier jetzt erstmal noch nicht so viel verraten, aber ihn verbindet ja noch mehr mit diesem einstigen Anführer und dadurch finde ich, hat er auch so noch für mich mit die spannendste Rolle eigentlich in diesem ganzen Konstrukt gehabt, weil er ja auch viel mehr so die Höhen und Tiefen seiner Emotionen irgendwie da auslotet. Auch diese Beziehung zu seinem Sohn, das fand ich unglaublich toll, wie das alles gemacht wurde. Fand ich sehr, sehr stark.
Und jetzt hast du gerade schon erzählt, dass dieser Stormin Norman, also dieser Soldat, der damals im Vietnamkrieg erschossen wurde oder umgekommen ist, der wird von Chadwick Boseman, also von Black Panther gespielt. Mhm. Und nachdem ich den Trailer gesehen habe, der hat so eine gut gelaunte Musik und das war echt wie so Spike Lee's Apocalypse Now sah das so ein bisschen aus, also zumindest in den Rückblenden. Aber man muss jetzt, nachdem man den Film gesehen hat, sagen, die Rückblenden spielen nur eine sehr, sehr kleine Rolle. Mhm. Viel, viel kleiner, als man vielleicht vorher erwartet hätte. Und es geht ihm auch gerade nicht darum, diese Bilder, die man kennt von Platoon, von Apocalypse Now zu reproduzieren, sondern er zeigt einfach Hollywood. Also Hollywood wird ja in Amerika oft so als links verschrien. Aber er sagt eigentlich so, selbst von diesem linken Hollywood, der Umgang mit dem Vietnamkrieg und selbst Oliver Stone, der ja auch so ein Mega-Linker ist, das ist alles Schrott. Also Spike Lee zeigt dem Umgang von Hollywood mit dem Vietnamkrieg echt einen Mittelfinger. Mhm. Und zwar radikal. Also er mystifiziert den Valkyrie-Szene aus Apocalypse Now in einer Szene. Er stellt eine Szene aus Platoon quasi 1:1 nach, macht sich aber gleichzeitig über die lustig. Mhm. Und diese Rückblenden finde ich aber absolut genial, weil die so total psychologisch sind. Also die sind überhaupt nicht, wie man das erwartet, denn dieser Stormin Norman, der damals gestorben ist, wird halt von dem jungen Chadwick Boseman gespielt und die anderen vier spielen sich selber.
Ja.
Also die spielen, also da sind quasi 60-Jährige, die sich als 20-Jährige spielen. Also die tun auch nicht so, als ob sie 20 wären, aber die stehen dann da halt rum und ballern da. Und diese ganzen Szenen, man merkt das total, sind halt deren Erinnerungen. Also sie sehen sich selbst damals, deswegen spielen sie sich auch selbst. Und es kommt alles zusammen. Also es ist erstmal diese lose Erinnerung damals. Es ist, wie sie diesen Stormin Norman alle, die haben sie alle angehimmelt, weil das der Einzige war, der so eine klare ethische Vorstellung hatte und denen erzählt hat, hier Black Power und so. Und deswegen ist der auch so ein Kriegsheld da. Der wird immer so leicht von
Gottgleich.
Ja, der wird immer so leicht von unten gefilmt und so. Und dann gleichzeitig sehen diese Bilder, also das Format des Films wechselt immer, noch ein Grund mehr, warum ich das gerne im Kino gesehen hätte, nämlich auf so 4:3, wie von so alten Videokassetten, und es wird so krisselig. Mhm. Und die Idee dahinter ist halt, dass jemand, der heute 65 ist oder 70 und damals im Vietnamkrieg gedient hat, der hat halt diese traumatischen Erinnerungen und diese losen Erinnerungen. Gleichzeitig hat er seine eigenen Eindrücke und er hat aber trotzdem danach, wie jeder andere Mensch auch, 30 Jahre lang Vietnamkriegsfilme gesehen, mit Chuck Norris und Sylvester Stallone. Und diese ganze Vermischung, die hat er visualisiert. Und das ist wirklich, also jetzt finde ich, habe ich wieder gegengehauen. Diese Rückblendenbilder ist eigentlich komplett, nur dadurch, wie die inszeniert sind und wie sie aussehen und wie sie gefilmt sind, das ist ein komplettes Psychogramm von diesen vier Figuren, weil das ist quasi, ich habe noch nie eine Erinnerung einfach durch inszenatorische Mittel so stimmig also ausgedrückt gesehen wie hier. Das ist einfach unglaublich.
Ich fand es auch super, dass er sich halt tatsächlich gesagt hat, okay, ich caste jetzt die vier Freunde quasi in den Rückblenden nicht irgendwie neu oder mach's wie Martin Scorsese in Irishman hier mit teurem CGI-Scheiß oder so. Ich fand's auch wirklich, wirklich geil, dass es halt diese alten Männer sind, die quasi in ihren Erinnerungen schwelgen und es hat ja auch wirklich so dieses Schwelgerische, weil sie rennen rum, ballern, die ihre Feinde fallen alle naselang irgendwie tot um und sie rennen da immer noch irgendwie fröhlich durch die Gegend. Fand ich auch echt gut. Am Anfang hat es mich ein bisschen irritiert, weil ich dachte, Moment, warum sehe ich jetzt die alten Männer? Aber je häufiger man das so sieht, desto besser hat es einfach auch irgendwie für den Film gepasst.
Und er lässt aber das Genre dann auch in die Jetztzeit überschwappen. Mhm. Also wenn es dann später kommt, ist so Schießereien und sowas. Und die Bluteffekte da, die sind halt wirklich Genre. Es gibt eine Szene, wo jemand so auf eine Mine tritt und dann Arme und Beine abgerissen wird. Das ist fast lustig.
Ja, ja.
Also es ist wirklich wie so im 80er Splatterfilm. Oder wie in Ritter der Kokosnuss, wo der eine Soldat da ohne Arme und Beine steht.
Ich kann immer noch.
So, das ist, also wie er das immer wieder bricht. Und dann am Schluss, also dann nicht am Schluss, aber irgendwann zwischendurch zeigt er halt reale Aufnahmen einer Kopfschussexekution eines Vietcong. Und das haut dich dann voll aus den Socken, weil da bricht er halt so mit dieser filmischen Realität auf, weil du dann auf einmal siehst, das sieht ganz anders aus, wenn dir wirklich jemand erschossen wird.
Ja, ja.
Und da spritzt auch, also da spritzt nicht das Blut hinten raus, wie immer bei diesen Effekten, wenn jemand erschossen wird, dass das Blut in alle Richtungen spritzt, sondern da kommt danach, dann ist kurz, er fällt um, ist kurz Ruhe und dann kommt aus dem Einschussloch so eine Riesenfontäne raus, also dem realen Bild. Und das ist so grausam.
Ja, da muss ich auch sagen, finde ich die Bilder, die Spike Lee dann wirklich vom Vietnamkrieg selber verwendet, irgendwie sehr faszinierend. Und was ich zum Beispiel tatsächlich auch gar nicht wusste, war, es gibt ja eine Figur im Film, eine vietnamesische Radiomoderatorin. Und das wusste ich gar nicht. Ich hatte das dann danach mir durchgelesen, dass es diese Hanoi Hanna, glaube ich, heißt sie, auch tatsächlich gegeben hat, die halt wirklich so das Salz in die Wunde gestreut hat, weil sie halt extra so Radioprogramme für die amerikanischen GIs gemacht hat und denen halt irgendwie so Sachen erzählt hat, die vielleicht gar nicht so mitbekommen. Es gibt in dem Film ja zum Beispiel diese Szene, wo die vier Freunde durch Hanoi Hanna dann erfahren, dass Martin Luther King erschossen wurde und sie ja dann alle durchdrehen und sofort irgendwie aufbrechen wollen. Und dann ist es ja auch wieder Storming Norman, der sie davon abhält. Und selbst, also diesen kleinen Aspekt fand ich persönlich gerade auch sehr spannend, weil das wirklich auch für mich einfach was war, wo ich tatsächlich was von diesem Film gelernt habe.
Ja, und vor allem, es ist ja so perfide, weil es ist ja eine alte Propagandataktik, dass du dem Feind so sagst, er kämpft für die falsche Seite. Ne? Ja. Das hat man früher mit Flugblättern gemacht und im Zweiten Weltkrieg gab es ja auch diese Radioprogramme für die Gegenseite, wo den Deutschen gesagt wurde, ey Leute, ihr wisst schon, für wen ihr da kämpft, ne? Und lasst das mal bleiben und so, ne? Und ihr habt eh verloren und was weiß ich. So, und das Perfide daran ist, dass sie überhaupt nicht, sie lügt nicht, sie übertreibt nicht, sie sagt einfach nur, wie es ist.
Ja.
Sie sagt einfach nur, ey, ihr wisst schon, in Amerika leben irgendwie 12% Schwarze und jetzt hier aber in Vietnam seid ihr irgendwie über ein Drittel. So, und übrigens, Martin Luther King wurde gerade erschossen. In ganz Amerika sind schwarze Riots. Solltet ihr nicht lieber damit kämpfen, anstatt hier, wo ihr gar nicht wisst, warum ihr da seid. Und so, und sie erzählt einfach nur, was ist. Und es ist einfach perfide, dass das die Propaganda ist, dass man einfach nur den Leuten die Wahrheit sagt.
Obwohl, wie gesagt, ich machte da dieses Bild, weil du siehst sie vor ihrem Mikrofon, nicht unähnlich so dieses Setup, was wir jetzt haben. Und im Hintergrund steht immer so stumm und still irgendwie so ein nordvietnamesischer Militär, der einfach gar nichts macht, aber ihr die ganze Zeit irgendwie dabei zuguckt, wie sie rauchend vor ihrem Mikrofon halt ihr Zeug loslässt. Das fand ich, war irgendwie ein starkes Bild.
Sind einige von solchen Sachen, die mir nicht so klar waren. Also es ist auch der eine von den vier Freunden hat eine Tochter gezeugt dort mit einer Vietnamesin und die erzählt dann in einer Szene von ihren Erfahrungen mit dem Rassismus, der dann kam und den Rassismus haben die weißen Soldaten halt damals rübergetragen, indem sie sich dann ihren schwarzen Kollegen gegenüber so verhalten haben und dieser Rassismus ist dann dort geblieben. Also der hat sich dann, selbst nachdem die Amerikaner wieder weg waren, dort gehalten. Und solche Geschichten, das ist, war mir jetzt neu und ist natürlich dann in dem Moment doch sehr kraftvoll.
Ja, also gerade auch diese Geschichte von dieser Tochter und wo sie ja dann auch erzählt, dass ihre Mutter ja als Kriegshure bezeichnet wurde und sowas und das ist ja sicherlich auch irgendwo eine Geschichte, die nicht nur auf die schwarzen GIs zutrifft, sondern genauso auch auf die weißen GIs, die da gekämpft haben, die ja sicherlich da auch zig Kinder irgendwie wahrscheinlich rumlaufen haben. Und das waren dann wieder so die Momente, wo ich den Film auch sehr stark fand. Gerade eben diese Geschichte mit dieser Frau und der Tochter, das fand ich auch sehr stark.
Genau, aber das ist ja schon ein bisschen, also es gibt dann halt diese Abstufung, ne? Also es gibt dann halt die Kriegshuren, die quasi weiße Kinder bekommen haben. Und dann gibt es nochmal deutlich darunter die Frauen, die schwarze Kinder bekommen haben.
So, ich will an dieser Stelle, spreche jetzt mal eine Spoilerwarnung aus, weil ich habe da noch ein paar Punkte, über die wir reden müssen, aber über die wir, glaube ich, dann irgendwie ein bisschen mehr den Film spoilern, als dass es jetzt für die normale Kritikteil irgendwie gut tut. Deswegen ab jetzt kleine Spoilerwarnung, große Spoilerwarnung für Da Five Platz. Wir reden über Spoiler.
Sollen denn jetzt die Leute vorspulen, um unsere Sternewertung und abschließende Meinung zu bekommen? Oder sollen wir die jetzt vorziehen und dann können die Leute abschalten?
Dann machen wir es so, weil wir haben ja heute kein zweites Thema. Okay, du hast recht, Christoph, dann machen wir es so. Ich sag kurz nochmal, du hast es vorhin schon erwähnt, Björn gibt 4,5 Sterne, ist sehr, sehr überschwänglich. Eine schön zu lesende Kritik, kann ich nur empfehlen. Sein Fazit ist spannend, bewegend und viel, viel mehr. Da Five Platz ist richtig großes und starkes Kino, nur eben auf Netflix. So, Christoph, ich habe vorhin schon rausgehört, du schließt dich dem nicht ganz so an.
Nee, ich bin nicht ganz so. Aber wie gesagt, das ist ein Film, wo es vor allen Dingen auch daran liegt, was man selber draus macht, weil es ist auf jeden Fall genug da. So, also auch ein bisschen ein Film, wo es mehr auf die Tagesform des Zuschauers ankommt als bei anderen Filmen. Ich bin zwischen 3,5 und 4.
Okay, ja. Ich gebe 3,5. Sag ich ganz ehrlich, ich war manchmal so mit den mit den tonalen Schwankungen bin ich nicht so ganz klargekommen, so mit diesen, so wie der Film manchmal auch so mit seinen Charakteren umgeht, so am Anfang und gerade am Ende, worüber wir jetzt dann gleich im Spoiler-Teil auch sprechen werden, gab es so einige Sachen, die haben mich einfach so ein bisschen rausgezogen haben, aber 3,5 ist ja immer noch ganz gut. Ja, dann reden wir doch mal so ein bisschen spoilerlastiger.
Mich interessiert das jetzt wirklich, weil ich hätte gar keine Spoiler gebraucht. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, das, was dich jetzt so antreibt.
Naja, also ich bin durch YouTube so vorsichtig geworden, weil ich meine, wenn ich da nicht bei jedem Video irgendwie Spoilerwarnung gebe und selbst wenn ich dann sage, oh, übrigens, Darth Vader ist Lukes Vater, ist es halt schon irgendwie, wenn dann nicht vorher der Spoiler war, dann ist es schon schwierig. Nein, so ein Punkt, der mich tatsächlich so ein bisschen gestört hat, ist, es gibt in diesem Film eine Szene, da treffen diese fünf Leute, ich weiß gar nicht, sind eine Gruppe von angeführt von einer Französin, die in Vietnam so Kriegsminen sucht und die dann halt irgendwie ausschaltet. Und das ist quasi so für uns so dieser Punkt, so, okay, es gibt irgendwo Kriegsminen da draußen. Und das ist so ein Punkt, der mich bei diesem Film extrem gestört hat. Es wird erwähnt, okay, es gibt diese Minen Und diese Minen werden aber immer nur dann eingesetzt, wenn es halt für die Handlung irgendwie gerade mal von Bedeutung sein könnte, dass jetzt mal jemand in die Luft fliegt. Und da fand ich diesen Gebrauch der Minen für die Handlung des Films fand ich super platt, ehrlich gesagt. So, also du hattest ja schon erwähnt, einer latscht dann halt tatsächlich drauf, dann zerflattert er einfach mal vollkommen, kann gerade noch so seine letzten Sätze sprechen und ist dann tot. Dann latscht der Sohn von Paul, auch auf so eine Mine, den müssen sie dann mit so einer Tau-Ziehen-Funktion ziehen sie ihn da runter und es passiert ihm nichts. Und also gerade das mit den Minen fand ich echt furchtbar bescheuert.
Ja, aber das passt ja ganz gut. Also das macht Spike Lee dann zumindest einheitlich und deswegen verstehe ich auch, warum zum Beispiel auf IMDb, wenn man sich da die User-Kritiken durchliest, da sind halt ganz viele sehr, sehr enttäuscht. Mhm. Und das liegt halt daran, dass man den Eindruck haben könnte, man würde einen Genrefilm gucken, aber das nicht tut. Mhm. Und Spike Lee holt sich, was er braucht, einfach her, ohne das groß vorzubereiten. Das macht er mit den Wendungen so, das macht er mit den Twists so. Er sagt einfach, ey Leute, ihr kennt das Genre, ich kümmere mich hier um, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, ne? Aber wenn ich dann sage, ich kümmere mich jetzt mal um wichtigere Dinge und den anderen Quatsch, den denkt ihr euch selber. Mhm. Ich meine, der ist auch 2,5 Stunden lang, irgendwann reicht es dann auch. Und das zieht er durch. Und das kann man, wenn man so auf diesem Trip ist, ich will jetzt unterhalten werden oder so, dann kann man das doof finden. Also man kann es auch allgemein doof finden, das ist völlig in Ordnung.
Es geht ja nicht darum, dass ich war einfach nur so, weil mir war schon klar, okay, wenn ich jetzt einen Spike Lee-Film gucke, es ist kein purer Unterhaltungsfilm, so. Sondern es ist halt schon auch irgendwie ein Film mit Botschaft, mit Hintergrund, wo ich jetzt nicht einfach nur Fernseher einschalte und irgendwie halt, keine Ahnung, Rambo 2 gucke und alles wird kaputt.
Ja, geballert. Aber er macht das doch konsequent. Also, weil mich wundert ja, dass du jetzt mit den Minen anfängst, weil das Finden des Goldes ist ja noch viel bekloppter. Weil die sind da irgendwo in den Bergen, haben sich verlaufen, also das ist gigantisch groß.
Ja,
und dann geht
ja.
der Sohn kacken und will ein Loch graben und findet dabei das Gold.
Ja, na, darauf wäre ich auch noch gekommen. Das ist genauso dämlich, aber daran merkt man halt wieder, dass es bei Glee, das fand ich dann am Ende wieder nicht ganz so schlimm, weil du gemerkt hast, ja, okay, gut, das ist halt nur so Mittel zum Zweck, um die Story dann irgendwie weiterzuführen, so, anstatt dass sie jetzt halt so Schatzsuchmäßig.
Ich würde halt noch einen Schritt weitergehen. Es ist nicht nur, sind solche Momente Story, Mittel zum Zweck, um die Story zu erzählen, sondern die ganze Story ist nur ein Mittel zum Zweck für was ganz anderes. Und deswegen, wenn er irgendwelche Abkürzungen nehmen will, dann nimmt er irgendwelche Abkürzungen, weil diese ganze Story und dieser ganze Genre-Konstrukt, das ist übrigens auch dasselbe ist wie letztes Jahr in dem auch Netflix-Film Triple Frontier, ist ja quasi exakt dieselbe Geschichte, das kümmert ihn nicht. Mhm. So, es kümmert ihn ganz selten. Also er macht ja viele von diesen Filmen, er ist ja ein sehr experimenteller Filmemacher, auch wenn er mittlerweile in den Mainstream durchgedrungen ist. Sowohl was seine Inszenierung angeht, der macht auch hier ganz viele Videospielereien, immer dieses Reinschmeißen von alten historischen Realaufnahmen und so. Mhm. Der ist ja super experimentell und das ist auch bei seinen Erzählungen so. Also wenn du dir die Filme gerade aus der Anfangszeit des Digitalens, als er da angefangen hat mit seinen Handkamera-Digitalbildern da zu experimentieren, da sind ja ganz merkwürdige Filme bei rausgekommen, die sehr, sehr, ich sag mal, krude sind, ja, wo einfach so, einfach Dinge tut und guckt, was passiert und zieht er halt hier eiskalt durch. Wenn ihn irgendwas nicht interessiert, dann nimmt er sich das einfach. Dann sagt er, ich habe jetzt keine Lust, die 10 Minuten lang zu zeigen, wie die irgendwie einen Schatz suchen. Das interessiert mich nicht die Bohne. Die finden den jetzt einfach und gut ist. Ja. So, und ich finde aber okay, dass man sich darüber aufregt, aber ich sag einfach, er macht das zumindest konsequent und das kann ich vollkommen akzeptieren.
Ja, also wie gesagt, es war auch zum Beispiel, dann reden wir jetzt auch nochmal über das Finale, was so eine Tarantino-eske Ballerei in so einer Tempelruine ist, wo wir dann Jean Reno, den wir noch gar nicht erwähnt haben, der in diesem Film mal irgendwie kurz auftaucht als dicker, alter, weißer Mann, der hier irgendwie versuchte, die alle übers Ohr zu hauen, dann auch noch irgendwie dabei ist. Und das waren so diese Momente, wo ich dann echt so ein bisschen raus war, weil so, okay, wow, jetzt gucke ich eigentlich schon wieder einen ganz anderen Film als das, was ich halt vorher geguckt habe, ne? Weil diese Schießerei ist halt, da klappt halt auch wieder gefühlt fast alles für die. Dann springt einer aber noch auf eine Granate, wo sie sich, glaube ich, irgendwie so eine halbe Stunde vorher noch irgendwie über sowas unterhalten haben. Mensch, da hat sich einer auf eine Granate geworfen. Sowas würde ich nie machen. Und dann macht das genau in diesem Augenblick dann doch. Und also es war einfach teilweise halt wirklich, hier würde ich tatsächlich sagen, hier war es für mich eher so ein Achterbahnfilm, so der halt so hoch und runter geht, weil irgendwie tausend verschiedene, jetzt ist es mal ein Looping, dann ist es mal eine Talfahrt, dann geht's wieder rauf und so. Das war für mich halt einfach sehr, sehr wirr manchmal.
Also für mich war das Finale ja total Meta. Also als reine Finalschießerei hat das für mich überhaupt nicht funktioniert, aber so habe ich es auch nicht wahrgenommen. Okay. Ich fand das erstmal total absurd von dieser Aufstellung her. Du hast dann diesen bisschen arroganten Europäer, der sagt hier, die Amerikaner sind eh die letzten Idioten, die haben Trump gewählt. Der setzt sich dann aber so aus Zynismus dieses Cappy auf mit Make America Great Again. Und der schaut auch nicht auf die Schwarzen herab, weil sie schwarz sind, sondern weil sie aus Amerika kommen und Amerikaner sind für den Franzosen die letzten Deppen allgemein. Dann hast du diese Szene mit dem, der sich auf die Mine schmeißt, und das ist ja eine Sache, die vorher schon vorkommt und die wieder in dieses Mittelfinger Richtung Hollywood geht, weil sie reden halt über Rambo und dieser Trump-Fan ist halt total auch Rambo-Fan und die anderen sagen, ey, das war der letzte Dreck, und die hätten mal Filme über echte Vietnam-Helden machen sollen, nämlich wie zum Beispiel diesen einen Schwarzen, ich kenne den Namen nicht, aber das ist ein relativ berühmter schwarzer Soldat, der sich da auf eine Mine geschmissen hat. Und im Finale siehst du halt wirklich dann diese Hollywoodisierung von genau dieser Szene. Ist ja auch nicht, es ist, also die Heldenhaftigkeit in dem Moment kommt gar nicht rüber. Ja. Und das ist, glaube ich, auch nicht gewollt. Das ist, glaube ich, nur so ein weiteres Lustigmachen darüber, wie Hollywood-Mechanismen funktionieren. Deswegen, also ich gebe dir da recht, wenn man da in dem Modus ist, ich gucke jetzt nochmal zum Schluss eine schöne Schießerei, dann wird man enttäuscht. Ich war da schon so weit davon entfernt, diesen Film als Genrefilm wahrzunehmen, dass mich das dann auch nicht mehr gestört hat oder mich überhaupt nicht gestört hat, sondern ich habe auch da wieder genug entdeckt. Er dreht dann ja auch völlig ab, diese Szenen danach mit dem Schwarzen, der dann zu seiner vietnamesischen Ex-Freundin geht und dann seine Tochter da in den Arm schließt. Die ist ja dann auf einmal total traumartig inszeniert, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was ist jetzt noch echt und was ist nicht echt. Dann gibt es diesen Überschnitt zu den Black Lives Matter Rally Treffen, die dann da so 2 Millionen geschenkt bekommen von dem Schatz da und so. Das ist alles so. Ich find's cool, dass er das alles durchzieht. Es ist einfach, er macht halt das. Der kennt sich halt unglaublich gut aus mit der Situation und mit der schwarzen Geschichte. Also wahrscheinlich besser als jeder andere Filmemacher. Und er setzt da viel voraus und schmeißt da eine Menge rein. Er hat halt auch eine Menge zu sagen.
Das ist auf jeden Fall was anderes so. Also wer jetzt so einen puren Vietnam-Film erwartet, der ist komplett irgendwie falsch. Und aber es ist, ja, wie gesagt, es ist halt echt irgendwie alles. Und manchmal bin ich damit ganz gut klargekommen, manchmal eher nicht so. Also schauspielerisch fand ich den großartig, so alles andere, wie gesagt, ich gebe halt 3,5 Sterne, da muss ich mich manchmal ein bisschen dran
gewöhnen. Ist ja auch völlig, ich habe, glaube ich, auch am Anfang 3,5 gegeben und ich bin jetzt vielleicht immer noch bei 3,5, weiß ich nicht so. Das ist jetzt nicht einer von Spike Lees Besten, aber es ist halt unglaublich viel da.
Ja, ja.
Und man kann da selber eine Menge rausziehen und draus machen. Also ich würde ja noch weitergehen dazu. Es ist ja nicht nur so, dass jemand, der gerne Vietnamkriegsfilme guckt, jetzt hier nicht auf seine Kosten kommt. Der Film macht einem eher die ganzen Filme, die man eigentlich so gerne mag, ja schon ziemlich madig, indem man sich über sie lustig macht und sagt, ey, wenn ihr den Scheiß mögt, Alter, dann habt ihr den Knall aber auch nicht gehört.
Ach, aber das fand ich ehrlich gesagt aber auch nicht so krass. Also ich fand nicht, dass er sich jetzt so super lustig gemacht hat. Also
ich glaube auch nicht, dass er sich lustig macht, der nimmt das ernst. Also der ist da richtig, also Spike Lee ist ja sowieso sauer. Ja. Aber er ist da, glaube ich, in der Hinsicht auch sehr, sehr sauer auf Hollywood. Also er sagt ja auch bei vielen Kollegen, wenn er nicht einverstanden ist, was die machen. Also
klar, absolut. Aber ich fand diese Szenen so, gerade weil du hast es vorhin ja erwähnt, wenn sie da auf ihrem Touri-Boot langschippern, dann kommt halt hier aus der Ritt der Walküren, das wir ja aus dieser großartigen Szene aus Coppolas Apocalypse Now kennen. Selbst der Club, in dem sie ganz zum Anfang irgendwie Party machen und saufen, heißt ja sogar Apocalypse Now, so in Neonfarben. Das fand ich halt eigentlich irgendwie witzig so. Und ich hab den Humor dahinter gesehen, aber ich habe es auch teilweise mehr als Hommage an diese alten Filme gesehen.
Nee, das ist ja, diese Club-Szene ist ja so eine pervertierte Popkulturisierung von Apocalypse Now. Und ich glaube schon, dass Lee da sauer ist. Und es hat sich ja, wenn man ehrlich ist, auch nicht so wahnsinnig viel getan jetzt da in den letzten 30 Jahren. Ich meine, es ist jetzt 2 Jahre her, 1 Jahr her, dass Green Book den Oscar für besten Film gewonnen hat. Und ich meine, das ist ja, also, ne, das ist nicht so, wie man heute mit schwarzer Kultur umgehen sollte, weil das ist wirklich 50 Jahre zu spät, der Film. Und da war ja Spike Lee auch stinksauer. Der hat sich da ja auch Twitter-Beef mit was weiß ich wem da alles geliefert, weil er sauer war, dass dieser Film auch nur in irgendeiner Weise da in der Form da abgefeiert wird in Hollywood. Und ich glaube, der ist da in vielerlei Hinsicht sehr, sehr böse auf Hollywood und der auch. Also ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Spike Lee ein Fan von Apocalypse Now ist. Also wirklich, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Naja, gut, ja, aber also gerade die Green Book-Debatte ist auch eine, die ich, die habe ich so ein bisschen mitverfolgt und da habe ich, finde ich, finde sie sehr schwierig, ehrlich gesagt, irgendwie. Und weil ich mag den Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Also.
Ja, aber es ist ja auch, ich finde, ich habe den ja auch gerne geguckt. Das ist einfach ein Film, Green Book jetzt, der hat einfach so von den klassischen Mechanismen her einfach ein unglaublich gutes Drehbuch. Man kann ja aber das akzeptieren, dass man sagt, ich habe das gerne geguckt, aber ich verstehe, dass es da große Probleme gibt, wenn eine Gruppe von weißen Leuten mir diese schwarze Perspektive erzählen wollen. Und zwar dann auch noch aus so einer White Savior-Perspektive, die schon ein bisschen von oben herab ist, auch wenn hier links eine coole Sau spielt. Wie heißt der?
Mahershala Ali.
Ja. Deswegen, man kann ja das auch alles ambivalent sehen. Man muss sich ja da gar nicht auf eine Seite stehen, aber ich kann. Dass man so einem Film dann auch noch sagt, okay, das ist jetzt sozusagen der Film, der für die jetzige Zeit steht und der beste Film des Jahres, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man sagt, ich habe das ganz gerne geguckt.
Gut, da sind wir jetzt aber auch wieder in so einer Diskussion über die Oscars und was weiß ich nicht. Ich habe jetzt gestern irgendwie gehört, dass sie jetzt eine Diversitätsklausel oder irgendwie sowas in die Oscars mit aufnehmen wollen, also wie gesagt, wir wollen das jetzt hier nicht zu weit führen, weil ich glaube, das wird eine Diskussion, die zu...
Aber es funktioniert doch schon. Also jetzt haben sie mal endlich mal angefangen, nicht nur Weiße über 70 da reinzunehmen und schon gewinnt Parasite einen Oscar. Also ich meine, wird doch spannender jetzt. Das, also es ist einfach mal, es sind doch Sachen möglich jetzt, also selbst obwohl Green Book gewonnen hat, im Jahr vor Green Book hat Moonlight gewonnen. Ne? Also es sind einfach, auch wenn es Rückschläge gibt, die Oscars, es ist ja ein bisschen schade jetzt eigentlich, dass die Oscars gerade so ein bisschen abfallen, so von der Wahrnehmung her. Es gucken immer weniger Leute und ich glaube, es ist auch immer weniger Leuten viel wert. Und das fällt aber gerade mit einer Zeit zusammen, wo sie eigentlich an Relevanz gewinnen. Weil ansonsten war ja immer der Running Gag, dass die Oscars von dem, was so Kino ist und was das Aktuelle im Kino ist und was das Aufregende im Kino ist, da waren die Oscars immer so 10 bis 15 Jahre zu spät.
Ja.
So, und jetzt sind halt, mit Parasite haben sie jetzt zum ersten Mal so einen Film gemacht, ausgezeichnet, oder nicht zum ersten Mal, aber öfter als 5 Mal ist das bestimmt noch nicht vorgekommen, der wirklich an der Zeit ist, der ganz vorne dabei ist, das Kino neu zu erfinden oder mit zu erfinden. Das ist halt einfach, mal gucken, was da noch so kommt. Ja. Jetzt sind wir erstmal gespannt. Ich glaube, also die Regeln sind mir noch nicht so ganz klar für diese Oscar-Verleihung. Sie haben sie jetzt ja gerade auf April verschoben.
Ja.
Aber im Gegensatz zu den Golden Globes haben sie noch keine finale Aussage gemacht. Zumindest habe ich das nicht wahrgenommen, was reine Streaming-Filme angeht.
Ja.
Deswegen weiß ich nicht, ob da Five Bloods da nominiert werden kann oder nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, gerade im Darstellerbereich und dass da was passiert.
Ja, das stimmt. Gut, ich glaube, damit sind wir am Ende angekommen. Ich will an dieser Stelle nochmal unsere Steady-Seite erwähnen. Ihr könnt uns mittlerweile auch auf Steady unterstützen. Für 5 € im Monat bekommt ihr neben Leinwandliebe, also und diesen Podcast machen wir ja sowieso immer wieder, aber wenn ihr 5 € im Monat ausgibt, kriegt ihr noch 4 Podcasts extra dazu, plus ein Video, also wenn das nichts ist, weiß ich.
Und genau, und diese Woche ist Annemarie bei dir zu Gast für...
Genau, was diese gibt's? Woche ist Annemarie und sie erzählt mir, was sie so alles geguckt hat und was sie so an Serien und Filmen
irgendwie. Ich habe mir die Folge noch nicht angehört. Was ist denn, sag mal, so eine richtig spannende Sache, auf die sich die Leute freuen können?
Wir haben sehr viel über Community gesprochen, die Netflix-Serie. Oh. Und wir reden viel über Stephen King, was mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, weil wir so ein bisschen abgelästert haben und das war sehr spannend.
Okay, cool.
Deswegen, also ja, wie gesagt, Steady, ich packe den Link unten in unsere Beschreibung und auch in die Shownotes, da könnt ihr dann gerne mal draufklicken und euch das Angebot anschauen. Wir freuen uns über jeden Unterstützer, den wir kriegen.
Genau, und auf Steady haben wir jetzt ein neues Bild gemacht, das ich toll finde und da sind ganz viele Fotos drin. Also wer mal wissen will, wie wir alle so aussehen, die nicht Sebastian sind, der sowieso auf YouTube jeden Tag sein Gesicht in die Kamera, seine Visage an die Kamera hält, da könnt ihr da hingehen und dann seht ihr mal, wie die ganze Filmstadtredaktion eigentlich so aussieht.
Genau, und ich bin immer der Typ in der Mitte von all diesen Bildern. Ja, damit, Christoph, dir vielen lieben Dank, dass du wieder den Weg ins Büro auf dich genommen hast.
Gerne.
Vielen Dank auch an euch da draußen, die uns weiterhin fleißig zuhört. Das bedeutet uns sehr viel. Lobkritik und Anregungen könnt ihr wie immer an leinwandliebe@filmstarts.de schicken. Und übrigens, Christoph, wir haben nur eine einzige E-Mail bekommen, die darum gebeten hat, dass ich 365 Tage gucken soll. Da bin ich euch sehr, sehr dankbar draußen. Weil ich möchte mir das wirklich, wirklich nicht antun, nachdem ich hier die ganzen Filmstarts-Artikel zu dem Zeug schon gelesen habe.
Aber ich habe das ja immer, ich weiß das ja immer so im Businessleben, ne? Wenn du dir, wenn du da Sachen anfängst und dir nicht vorher sagst, was für Ziele du hast, ne, dann kann man sich das immer, also wie viele E-Mails müssen denn bis nächste Woche kommen? Zweistellig reicht mir eigentlich schon. Also wenn bis nächste Woche eine zweistellige Zahl von E-Mails kommt, die explizit sagen, wir wollen 365 Tage besprechen, vielleicht machen wir es dann nur als Steady-Podcast, das müssen wir dann mal sehen.
Nein. Also das wäre ja ein bisschen unfair. Also wenn unsere Leinwand, liebe Hörer, im zweistelligen Bereich, also wie gesagt, wenn 10 Leute jetzt hier mir Böses wollen und sagen, guck dir jetzt diesen komischen Film an, der, weiß ich nicht, dann machen wir das.
Wir müssen es ja auch nicht als Hauptfolge machen. Wir können ja sagen, wir machen dann so als 10-Minuten-Gespräch am Ende.
Ja. Dann laden wir uns noch, das ist denn der Daniel Fabian, glaube ich, hat einen sehr schönen Artikel auch geschrieben darüber, was für ein furchtbarer Film das ist.
0,5 Sterne. Ja.
Sehr, sehr gerne gelesen. Ja, also wie gesagt, leinwandliebe@filmstarts.de, wenn 10 Mails oder mehr zusammenkommen, dann gucke ich mir den Scheiß an. Ansonsten bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr einfach nur so E-Mails schickt mit anderen Vorschlägen, was wir mal machen sollen. Ja, bis dahin, bleibt gesund und schaut weiterhin fleißig Filme. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.